Da sitzt ein Bauer am Erntedankstammtisch und ist total verzweifelt. Er stöhnt vor den Kollegen: Ich bin total ruiniert. Bevor ich in Kur gefahren bin, habe ich zu meinem Knecht gesagt, er soll die Hälfte der Kartoffeln auf den Markt bringen und die andere Hälfte einlagern. Ja, und sagen die anderen, wo ist denn das Problem? Der Idiot hat alle durchgeschnitten. So ist das mit der schönsten Ernte. Wenn man jemand hat, der einen nicht unterstützt, der gegen einen arbeitet, dann hat der dümmste Bauer auch plötzlich nicht mehr die dicksten Kartoffeln, sondern vielleicht nur noch die Hälfte. Und ich weiß nicht, wie es bei euch ist, wie viel ihr noch geerntet habt in diesem Jahr, wie viel die Ernte für euch ausmacht. Ich weiß auch nicht, wie es bei euch so aussah. Es war ja dieses Jahr, soweit ich das beurteilen kann, vom Hörensagen, ein etwas herausfordernderes Jahr, was den Garten anging. Zum einen der späte Frost, das lange kühle Frühjahr. Gefühlt hat es ja im Sommer erstmal nur geregnet. Die einzigen, die sich gefreut haben, die wahrscheinlich dieses Jahr absolut große Party feiern heute, sind die Schnecken. Die haben Erntedankfest extrem gehabt und sind da voll unterwegs. Manches war nicht so ertragreich, vermute ich. Nicht alle Bäume hängen so voll. Weniger Obst, was wir ernten konnten oder was ihr geerntet habt. Wir haben ja selbst keinen Obstbaum. Aber es ist ja auch dann vielleicht entspannt, wenn man sich um andere Sachen kümmern kann. Und trotzdem feiern wir Erntedankfest, weil irgendjemand hat ja in diesem Jahr trotzdem was geerntet. Und ich glaube, dass das Erntedankfest eine gute Tradition ist, aber eben auch mehr als nur Tradition. Diese Erinnerung daran zu denken, dankbar zu sein, sich dankbar zu zeigen und vor allen Dingen in diesem Dank die richtige Ausdrucksweise zu haben. Und ich hätte auch noch ein wunderbares Tischgebet vorzutragen, was ihr vielleicht noch üben könnt. Das habe ich von meinen Nichte und Neffen übernommen, die das eigentlich immer sehr ordentlich gemacht haben, aber die haben dann irgendwann mal so eine umgestaltete Version gehabt. Vielleicht kennt ihr das Gebet auch. Jedes Tierlein hat sein Essen. Da gibt es die Hardcore-Variante dann davon. Jedes Tierlein wird gefressen, jedes Blümlein wird Salat. Hast auch uns ja nicht vergessen, lieber Gott, wir stehen parat. Das ist wahrscheinlich eher so diese Raubtierfütterung-Modell, Kindergarten kurz vor Mittagessen. Weiß nicht, vielleicht geht es euch nachher nach dem Gottesdienst auch so, wenn wir dann zum Suppenessen streiten. Es gibt aber natürlich auch ernst gemeintere Themen und Texte auch aus der Bibel, die den Dank zum Ausdruck bringen. Und wir schauen uns heute mal an, so eine Art Anweisung für das Erntedankfest aus dem Alten Testament. Wie kann man Erntedank eigentlich legen und wie kann man Ernte und Dank auch zusammenbringen? Deswegen hatte ich auch bewusst diesen Schreibfehler eingebaut, Erntedank, wir schreiben es ja eigentlich zusammen, aber zu sagen Ernte und auch Dank und welche Formen der Ernte wir eigentlich haben, all das schauen wir uns in den nächsten Minuten an. Und dazu lese ich aus der Bibel. Ist ja doch alles da, nur da hinten nicht. Genau, lese ich aus der Bibel aus 5. Mose 26, die Verse 1 bis 11. Wenn du in das Land kommst, das Jahwe, dein Gott, dir als Erbbesitz gibst, wenn du es dann in Besitz genommen hast und darin wohnst, dann sollst du einige von den ersten Früchten deines Bodens in einen Korb legen und an den Ort bringen, an dem Jahwe, dein Gott, seinen Namen wohnen lassen wird. Du sollst zu dem Priester gehen, der zu dieser Zeit da sein wird, und ihm sagen: Ich bezeuge heute Jahwe, deinem Gott, dass ich in das Land gekommen bin, das Jahwe unseren Vorfahren unter Eid versprochen hat. Wenn dann der Priester den Korb entgegengenommen hat und vor den Altar Jahwes gestellt hat, sollst du vor Jahwe, deinem Gott, sagen: Mein Vater war ein heimatloser Aramäer. Er zog nach Ägypten und lebte dort mit wenigen Leuten als Fremder. Aber er wurde zu einer großen, starken und zahlreichen Nation. Die Ägypter behandelten uns schlecht, unterdrückten uns und zwangen uns zu harter Arbeit. Da schrien wir zu Jahwe, dem Gott unserer Vorfahren. Er hörte uns und sah unser Elend, unsere Qualen und die Unterdrückung und führte uns mit starker Hand und ausgestrecktem Arm aus Ägypten heraus, mit großen, furchterregenden Taten, mit Zeichen und Wundern. Er brachte uns an diesen Ort und gab uns dieses Land, das von Milch und Honig überfließt. Hier bringe ich nun die ersten Früchte der Ernte, die ich in dem Land eingebracht habe, das du, Jahwe, mir gegeben hast. Hiermit legst du es vor Jahwe, deinen Gott, nieder und betest ihn an. Genieße voll Freude all das Gute, das Jahwe dir und deiner Familie gegeben hat, zusammen mit dem Leviten und dem Fremden, der bei dir wohnt. Ja, was wir hier lesen, ist so eine Art Anleitung an ein ernstes Erntedankfest für die Israeliten, wenn sie ins Land Kanaan gezogen sind. Und dabei werden drei Aspekte des Dankens ganz besonders deutlich. Und sie sind eigentlich nicht nur die Aspekte, sondern auch Übungen für uns heute, wie Dankbarkeit über Ernte funktionieren kann. Danken als Bezeugung, Danken als Blickwinkel und Danken als Einstellung. Als erstes Danken als Bezeugung. Das Ganze, was hier beschrieben wird, dieses ganze Prozedere ist ja fest verortet. Es ist ein Auftrag, den Mose, noch bevor die Israeliten in das Land Kanaan eingezogen sind, was ihnen versprochen worden ist, was Mose jetzt an die Israeliten weitergibt: wenn ihr denn dann in dieses Land gezogen seid und wenn ihr dann dort die erste Ernte einbringt, dann sollt ihr so damit verfahren. Wenn ihr in das gelobte Land, was ja für seine Fruchtbarkeit schon bekannt war, das Land, wo Milch und Honig fließen, wenn das passiert, dann sollt ihr das tun. Die Israeliten, sie nehmen dieses Land ein, sie ziehen hinein, sie richten sich ein, es wird ihr Zuhause, sie leben von dem, was dort wächst. Und vieles von dem haben sie gar nicht selbst angepflanzt, sondern das haben die vorherigen Bewohner ja dort eingepflanzt, gesät. Und jetzt kommt eben diese Anwendung an, einiges soll in einen Korb gelegt werden und dann bewusst zu den Priestern gebracht werden, an den Ort, wo Gott wohnt, also zunächst einmal dann an die Stiftshütte, was ja Gottes Wohnort sein soll. Man bringt also den Dank mit den Früchten, die Gott gegeben hat, zu Gott hin. Der Dank kommt zu Gott. Für die Israeliten war ja klar, sie haben nichts dafür gemacht, dass da etwas gewachsen ist. Sie haben vielleicht die Dinge noch nachgepflegt, aber sie haben es nicht vorbereitet. Es war nicht ihr Ding, diese ganzen Arbeiten zu tun. Sie leben von dem, was die Bewohner hinterlassen hatten. Und trotzdem werden sie versorgt im Land Kanaan. Alles ein Geschenk. Und gleichzeitig ja aus dem Vertrauen zu Gott, und das ist ja das Spannende, an mehreren Stellen in diesen ganzen Regelungen, die Gott seinem Volk mitgibt, über Abgaben, die gegeben werden sollen, geht es immer um die ersten Früchte, die ersten Gaben, die gegeben werden sollen. Und das ist ja schon der große Vertrauensschritt in diesem Moment, wenn ich das Erste gebe. Wer sagt mir denn noch, dass noch was Zweites wächst? Es hätte ja sein können, dass dann plötzlich, das war jetzt alles, ich gebe halt irgendwas und mehr ist nicht mehr gewachsen. Oder wenn für die Opfer das erstgeborene Tier, irgendein Lamm gegeben wird, wer sagt denn, dass da noch mehr nachkommt? Das heißt, ich gebe was an Gott und ich vertraue, dass seine Versorgung, die er mit diesem Ersten gezeigt hat, auch noch weitergeht. Und dieser Korb, der jetzt zum Priester gebracht werden soll, der soll ja nicht nur einfach gebracht werden, sondern verbunden sein mit dieser Bezeugung, mit dieser Bestätigung, mit dieser Aussage, dass Gott derjenige ist, der sein Wort hält, dass er treu ist. Ich bin in das Land gekommen, was Gott versprochen hat. So kann man das kurz zusammenfassen, was Mose hier länger ausführt. Dieses Land, was so fruchtbar ist, wo Milch und Honig fließen. Dieses Land, was Gott schon Abraham versprochen hatte. Und schon diese Tat, dieses Ritual, dieses Loszugehen, dieses Körbchen zu packen, sich auf den Weg zu machen zu dem Priester, zeigt ja auch etwas von Überzeugung. Ja, ich bin bereit, Gott etwas zurückzugeben. Ja, ich bin bereit, Danke zu sagen. Und zwar eben Gott, der es ermöglicht hat. Und eigentlich ist das ja ganz logisch für jeden, der einen Garten hat, der im Garten unterwegs ist, der weiß ja, ich kann im Garten gar nicht so viel machen. Also klar, wir machen ganz viel im Garten und arbeiten ganz viel, aber dass das funktioniert, steht ja am Ende nicht in unserer Hand. Also ich weiß nicht, ob ihr das auch so gemacht habt, als ihr noch kleiner wart. Da kriegt man ja, also ich hatte zumindest so ein kleines Stück Beet bekommen von meiner Mutter und gesagt, da darfst du mal dein Zeug ausprobieren. Ich glaube, das war die Sicherheitsanweisung, dass ich eh nicht den ganzen Garten verunstalte. Und dann so das Erste, was man dann darf, ist Radieschen anpflanzen. Und dann gibt es ja schon ganz kindgerecht mittlerweile Saatband, dass das auch alles schön in Reih und Glied sozusagen steht. Und dann wartet man ja jeden Tag darauf, passiert denn hier irgendwas? Und dann kommen diese kleinen Pflänzchen. Und da ist ja schon diese Versuchung da zu sagen, hey, wachs doch ein bisschen schneller, ich ziehe mal an dir, dann muss das doch funktionieren. Es heißt doch auch großgezogen, also muss das doch funktionieren. Also ist es klar, wir können an sich nichts daran tun. Natürlich, ich kann gießen, ich kann den Boden vorher vorbereiten und gedüngt haben und so weiter und so fort. Aber solange wie es wächst, wächst es halt. Es braucht die Zeit und ich kann das nicht beeinflussen. Und selbst wenn ich oben eine grüne Pflanze gesehen habe, heißt das noch lange nicht, dass unten auch was Sinnvolles dann dran sein muss, im Sinne von Radieschen oder auch bei Kartoffeln. Wir wissen es nicht, wir gucken ja nicht die ganze Zeit in der Erde nach. Und natürlich sind wir hier in unserem Land nicht mehr in dem Sinne so abhängig von den Ernten im eigenen Garten. Also es ist natürlich gut, dass wir Bauern haben, die für uns ernten, die Dinge einbringen, damit wir davon leben können. Aber als ganz normaler Privatmann gehe ich halt in den Supermarkt und da ist ja das Regal dann voll. Das wird mich dann schon versorgen. Aber irgendjemand muss ja auch dafür gearbeitet haben, dass das Supermarktregal voll ist. Und deswegen glaube ich, dass das Erntedankfest noch mehr ist, als nur dankbar zu sein für die Dinge, die wir dann zum Erntedankfest vielleicht hier hinbringen. Dass es noch mehr ist, als nur das natürliche Ernten, was wir an so einem Tag in den Blick nehmen können. Dieses Fest bietet uns den Rahmen, auch mal darüber nachzudenken, was ernten wir denn eigentlich so generell in unserem Leben? Was haben wir in diesem Jahr bisher vielleicht schon alles geerntet? Wo wurden Ziele erreicht, die du dir gesetzt hast für dein Leben, wo du vielleicht irgendwas schaffen wolltest? Vielleicht hast du es geschafft, bis in den Oktober deine Neujahrsvorsätze einzuhalten. Das ist doch mal eine Ernte. Da bist du weitergekommen. Vielleicht hast du irgendein Projekt in deinem Leben oder in deinem Haus abgeschlossen, was du schon immer mal machen wolltest. Renovieren, Fenster austauschen, eine neue Heizung einbauen, ein anderes Auto haben, einen großen Wunsch, den du dir erfüllt hast. Ich wollte schon immer mal dort und dorthin reisen, dieses oder jenes erreichen. Auch das kann ein Erntending sein. Ein schöner Urlaub generell. Die Zeit war ja ganz gut gefüllt und von O bis O ist ja bei uns immer irgendjemand im Urlaub. Also von daher, ich glaube, auch da gab es was zu ernten. Dinge, die du erledigt hast in deinem Leben. Wichtige Besuche, die du schaffen wolltest. Irgendeine Zusatzausbildung, die du vielleicht noch gemacht hast. Oder vielleicht in deiner Familie, Kinder, Enkel, einen Abschluss im Studium, in der Schule irgendeinen Meilenstein geschafft. Die ersten Zähne sind gewachsen. Ich weiß es nicht, was dein Ernteding ist. Vielleicht denkst du aber auch darüber nach, was habe ich eigentlich geerntet dafür, dass ich jeden Tag arbeiten gehe. Nicht aufs Feld, aber ins Büro. Am Monatsende zeigt dein Kontoauszug sicherlich auch irgendwo was von der monatlichen Ernte. Einkommen, Rente, auch Früchte unserer Arbeit. Vielleicht, wenn wir als Gemeinde drüber nachdenken, was konnten wir ernten? Veranstaltungen, Projekte in der Gemeinde, die wir gehabt haben, wo Leute sich haben einladen lassen, die gut gelaufen sind, die Jungscha, das Coffee for Ladies, wo wirklich Leute sich haben einladen lassen, wo wir merken, auch der Einsatz, die Arbeit, die Zeit, die wir hier investieren, ist nicht vergebens. Klar sind das nochmal andere Maßstäbe, die wir vielleicht anlegen müssten, aber all das ist doch nicht selbstverständlich. Dinge, wo Arbeit drin steckt. Also Ernte hat immer auch mit Anstrengung zu tun. Vielleicht vergessen wir das manchmal, wenn wir in den Laden gehen und da liegt einfach schön sortiert ein Apfel neben dem anderen und lacht uns an. Denk einfach mal darüber nach. Was ist deine Ernte in den vergangenen Monaten gewesen? Ich habe hier schon mal stellvertretend so ein kleines Körbchen vorbereitet mit Dingen, die mir jetzt dazu eingefallen sind, inklusive abgelaufener Bankkarte, aber auch nur, weil ich euch vertraue, dass ihr sie dann nicht noch weiterverwendet, aber die aktuelle wollte ich trotzdem nicht reinlegen. Also Dinge, die irgendwie in diesem Jahr wichtig waren. Und so könnt ihr es vielleicht auch für euch zu Hause machen. Vielleicht gibt es Leute, die so ein Schatzkästchen haben, wo sie besondere Erinnerungen von Dingen, die ganz besonders wichtig waren, reinlegen. Und wenn du es noch nicht hast, vielleicht wäre das ja was, diesen Erntedanktag dann nachher, wenn das Suppenkoma dann eingesetzt hat, dann nochmal ganz besonders anzugehen. Wofür bin ich dankbar, was ich ernten konnte in diesem Jahr? Und das dann vor Gott zu bezeugen, danke. Danke, dass du mir das geschenkt hast, dass du mir das ermöglicht hast, dass ich das erleben konnte in diesem Jahr. Eine zweite Übung bzw. ein zweiter Aspekt, der im Text deutlich wird, ist Danken als Blickwinkel. Für den Israeliten, der sich jetzt an diese Regeln hält, die ihm Mose hier mitgibt, im Gesetz ist es ja so, er bringt diesen Korb zum Priester und was jetzt kommt, ist so ein ganzer geschichtlicher Rückblick über das, was Israel eigentlich alles erlebt hat. Vielleicht die kürzeste Zusammenfassung der Geschichte Israels bis zu diesem Zeitpunkt. In wenigen Sätzen wird die Geschichte auf den Punkt gebracht und es ist auffällig, welchen Fokus dieser Text legt. Es geht eben ja nicht nur um das Ernten und das konkrete Bringen der Früchte, die geerntet worden sind, sondern um noch viel mehr. Gott ist eben mehr als ein Fruchtbarkeitsgott, wo es ja um Israel herum ganz viele Gottheiten gab, die gerade deswegen angebetet wurden, weil sie eben Fruchtbarkeit schenken sollten. Gott kümmert sich um mehr. Und die Geschichte, die hier erzählt wird, in diesen Versen, die nochmal mit zurücknimmt in die Gefangenschaft in Israel, in die Befreiung aus Israel, dieses Wunder mit dem Zug durchs Rote Meer, dann diesem ganzen Erleben am Berg Sinai, wo Gott die Gebote gibt, all das wird jetzt zusammengefasst und man merkt, es ist gar nicht nur die Geschichte Israels, sondern es ist vor allen Dingen auch die Geschichte Gottes, die er schreibt. Eine Geschichte seines Handelns, seines Wirkens unter dem Volk. Der Geber berichtet von der Unterdrückung und eben dann schnell zu Gott. Er, Gott, hörte unser Elend, unsere Qualen und die Unterdrückung. Er führte uns mit starker Hand aus Ägypten heraus, mit großen, furchterregenden Taten, mit Zeichen und mit Wundern. In allen Schwierigkeiten, in all diesen Herausforderungen eine Geschichte der Dankbarkeit. Und das, obwohl, wer die Geschichte kennt, ja weiß, wie schnell dieses Murren damals eigentlich auch da war. Die Israeliten waren ja kaum aus Ägypten draußen, da fing das Gejammere schon an. Warum sind wir nicht da geblieben? Da gab es wenigstens noch was anderes zu essen und so weiter und so fort. Aber jetzt hier im Rückblick, dieser Fokus auf die Dankbarkeit. Gott, was hast du uns getan? Weil Gott handelt, ändert sich die Perspektive auf die Vergangenheit. Und ich weiß nicht, wie du antwortest, wenn du gefragt wirst, wie war das letzte Jahr? Wie waren die letzten Wochen? Wie waren die letzten Monate? Natürlich, wenn die Frage kommt, wie geht's denn? Wir wissen alle, wir antworten mit gut und hoffen, dass dann keiner nachfragt. Und auf der anderen Seite, wenn man so fragt, wie geht's dir, will ich auch nicht immer alles wissen wahrscheinlich. Also wenn dann jemand wirklich komplett auspackt, ist man ja im ersten Moment auch bei irgendjemand, den ich auf der Straße treffe, überfordert. Was soll ich jetzt damit machen, wenn einem so die gesamte, so eine ganze Lebensbeichte sofort gegeben wird, wenn es schnell sein muss? Und in der Regel kommt aber ja bei uns Deutschen dann der Punkt, wo wir von dem, es geht schon, würden wir vielleicht sogar noch eher sagen, weil das ist ja nicht so euphorisch. Gut ist ja schon außerordentlich herausragend. Also das ist ja schon beinahe in Jubel ausgebrochen. Irgendetwas finden wir ja meistens, wo noch was ran gemäkelt werden kann. Irgendwas ist ja nach wie vor immer nicht perfekt. Irgendwo zwickt's, irgendwo zwackt's, irgendwas lief nicht so besonders. Zufrieden sind wir doch eigentlich nie. Da habe ich den perfekten Urlaub gehabt, wenn ich zurückschaue, aber dann fällt mir dieser eine Moment ein, wo ich in den Kuhfladen getreten bin. Und das prägt sich so tief ein, dass der gesamte Urlaub für die Katze war. Oder dass bei gefühlten 6 Wochen Urlaub es an einem Tag geregnet hat. Und da kann ich mich drüber aufregen, dass dieser Urlaub so verbockt war, weil die Sonne mal einen Moment nicht geschienen hat. Oder keine Ahnung, es ist die besondere Veranstaltung und gerade da habe ich Kopfschmerzen. Oder ich wollte an einem Tag in ein Restaurant und gerade da war kein Platz mehr frei, das ich vielleicht hätte vorher reservieren können. Es war kein Platz mehr frei, ich will mich jetzt aber mal aufregen. Also so kann auch alles ins schlechte Licht gerückt werden und alles negativ gesehen werden, bloß nicht zu viel freuen. Ganz anders ja hier in diesem Erntedankritual der Israeliten. Die Geschichte wird ja wieder und wieder wiederholt. Immer und immer wieder vor Augen gefügt. Und da kommt ein Mann zum Priester, der diese Geschichte erzählt, der ja wahrscheinlich nur einen Teil davon erlebt hat. Die, die ins Land Kanaan einziehen, sind ja eine andere Generation als die, die aus Ägypten ausgezogen sind. Er kennt das auch nur vom Hörensagen seiner Eltern. Aber er stellt sich mit in diese Geschichte hinein, um zu sagen, das ist auch meine Geschichte. Gottes Geschichte mit den Menschen. Und vor allen Dingen, weil ich weiß, Gottes Größe, sein Handeln, seine Geschenke, die haben auch für mich jetzt, im Hier und Jetzt noch immer einen Einfluss. Wie erzählst du deine Geschichte, wenn du sie erzählst? Ist das so eine Geschichte halb voll oder halb leeres Glas? Was siehst du in deinem Leben, wenn du zurückschaust? Und ja, ich weiß, es gibt Geschichten und Leben und Biografien von Menschen, wo sich die Frage stellt, ist da irgendetwas Gutes zu finden in dem Leben? Ist da irgendetwas, worüber man sich freuen kann, ein Grund zum Danken? Und das heißt jetzt auch nicht, es muss alles gut sein, es muss immer alles toll sein. Und es gibt die Momente, wo Klage und auch Frust erlaubt ist. Die Bibel zeigt das ja auch mit den Klagepsalmen, dass das geht, dass wir auch Gott gegenüber klagen kann. Aber ich glaube, dass auch in diesen Schwierigkeiten der Blick auf Gott hilft. Wenn dann Dank da hineinkommt und trotzdem auch das zu sehen, ja, Gott ist da auch in den Schwierigkeiten. Und ja, es gibt auch immer noch Momente, wo ich etwas Positives sehen kann. Und mir fallen in diesem Moment verschiedene Personen ein, die mich geprägt haben oder die mich in den letzten Jahren da besonders auch begeistert und darauf hingeführt haben. Und das eine ist eine ältere Dame aus meinem Heimatort, ich habe da auch, glaube ich, schon mal von erzählt, die ein unglaublich schweres Leben gehabt hat, die herausgefordert war, die keine eigenen Kinder haben konnte, die dann Kinder geparkt gekriegt hat aus einer anderen großen Familie, für die sie dann zuständig war. Ihr Mann war, ich glaube, der griesgrämigste Mensch, den ich kenne. Von dem habe ich nie ein liebes Wort gehört. Einen furchtbar verbissenen Gesichtsausdruck, als junger Mann noch im Krieg gewesen, davon gezeichnet, körperlich beeinträchtigt. Und sie hat diesen Mann mit einer Hingabe gepflegt. Und man hat kein schlechtes Wort gehört. Keine Beschwerde. Dann ist bei ihr selbst Krebs diagnostiziert worden. Die Ehe des angenommenen Sohnes auseinandergebrochen. Und diese Frau hat eine Freudigkeit ausgestrahlt in all dem. Immer wieder diese Dankbarkeit. Und der Chor in meinem Heimatort hat dann ihr zum Geburtstag gesungen und dann hat man gratuliert. Und dann hat sie immer, wenn ich da war, jedes Jahr aufs Neue, hat's, wenn ich ihr die Hand geschüttelt hat, und dann hat sie so mir eine mitgegeben und gesagt, Junge, bleib dabei. Junge, bleib dabei. Und ein Freudestrahlen aus den Augen. Bleib bei Jesus dabei. Und das von jemandem zu hören, der so gezeichnet ist im Leid. Was für ein Vorbild. Und dann fallen mir in einer ähnlichen Kategorie ein, vier Frauen aus Simbabwe. Ihr könnt die vier erkennen, im Gegensatz zu den zwei Leuten, die ihr wahrscheinlich kennt, die wir letztes Jahr da getroffen haben. Wir durften da kurz einen Moment teil sein in einem Hauskreis dieser vier Damen. Und die vier Frauen nennen sich Life is good, das Leben ist gut. Das ist ihr Treffen. Mit dieser Freude gehen sie zusammen, wenn sie miteinander beten und füreinander da sind. Vier Frauen, die alle verwitwet sind, deren Familien leiden mussten unter dem Regime in Simbabwe, die da gezeichnet sind, gesundheitlich herausgefordert, die aber eine solche Begeisterung haben und sagen, unser Leben ist gut, weil das Beste, was wir haben, ist Jesus. Wir freuen uns darüber, da dabei zu sein. Für uns als Deutsche, das Glas ist halb leer, eine echt spannende Erfahrung. Aber ich glaube, dass durch eine solche Dankbarkeitsperspektive, dieses dankbar im Leben zu sein, das Beste, was wir haben, haben wir durch Gott und in Jesus, dass uns das unseren Blick nochmal neu justiert, unsere Einstellung und unser Leben verändert. Und nicht umsonst sagt ja der Volksmund auch, Danken schützt vor Wanken. Also, wie blickst du auf die Ernte des vergangenen Jahres, auf dein Leben in den vergangenen Wochen und Monaten? Danken als Blickwinkel. Und das Dritte, was uns dieser Text noch mitgibt, ist Danken als Einstellung. Danken ist nämlich mehr als nur diese einzelne Tat, als dieses einzelne Tun, und Danken ist auch mehr als Erntedanktag, dieses eine Fest im Jahr. Also ich hoffe zumindest, dass Danken nicht nur einmal im Jahr in deinem Terminkalender oder in deiner To-Do-Liste steht. Danken soll zur Lebenseinstellung werden, es soll unser ganzes Leben prägen. Egal wie die Lebensmittel oder auch andere Ernten ausgefallen sind in deinem Leben, Danken hilft uns ja, diese Perspektive eben auszurichten hin auf Gott. Danken als Lebenseinstellung. Vielleicht kennst du auch dieses Kinderlied: Hast du heute schon Danke gesagt für so viele schöne Sachen? Und ich glaube, wenn wir wirklich drüber nachdenken, ja, es gibt an jedem Tag so viele schöne Sachen, für die wir danken können, von der Milch auf dem Tisch angefangen, aber über alles andere, was dann noch dazukommt. Danken bringt uns den Blick hin zu Gott. Und der Text macht es deutlich, dass es nämlich heißt, an dieser einen Stelle, wenn du diesen Korb zum Priester bringst, wenn du dieses Bekenntnis sprichst, du betest Gott an. Dankbarkeit leitet zur Anbetung Gottes. Und genau das ist es ja, was das Leben ausmachen soll. Ein Leben, das Gott die Ehre gibt, auch im Dank für die vielen guten Gaben, die wir haben. Weil er uns überreich beschenkt, weil er uns so viel mitgibt. Wenn ich dankbar bin für das, was ich geschenkt bekommen habe, dann ist es nämlich auch leichter, davon abzugeben. Wenn ich es erkenne, es ist ein Geschenk. Es ist nicht selbstverständlich, dass ich Äpfel am Baum habe. Es ist aber auch nicht selbstverständlich, dass Geld auf mein Konto fließt. Und es ist nicht selbstverständlich, dass ich in Urlaub fahren konnte. Genieße voll Freude all das Gute, so heißt es am Schluss des Textes, das Jahwe dir und deiner Familie gegeben hat, zusammen mit dem Leviten und dem Fremden, der bei dir wohnt. Wir dürfen Dinge, die uns Gott schenkt, genießen. Und das ist nichts Schlimmes. Und wir dürfen danken aus dem Genuss heraus, dass wir uns darüber freuen können, was er uns gibt. Und dann macht es uns aber auch frei zu sagen, wir haben so viel, wir geben davon auch noch weiter. Es ist ja schön zu sehen, wie bereitwillig Menschen gerne etwas teilen. Und das kriegt man ja auch im Gemeindealltag immer mal wieder mit. Da gibt es Leute, die haben 170.000 Kohlrabi-Pflanzen angezogen und sie merken, ich kann eigentlich dieses Jahr nur zwei gebrauchen. Und dann wird die ganze Gemeinde mit Kohlrabi-Pflanzen versorgt. Oder der eine hat eine großartige Ernte und weiß gar nicht, wo er mit den ganzen Äpfeln hin soll. Oder den Kirschen oder was auch immer es ist. Und das ist ja gut, dass das nicht jedes Jahr passiert. Aber wir teilen so auch Obst und Gemüse weiter. Dann muss ja nichts verkommen. Und genauso auch im übertragenen Sinne, mit den übertragenen Ernten, was wir ernten an Geld, wir geben es weiter. Das reicht für mehr als nur mich, für meine Familie, für mein Umfeld, sondern ich gebe damit weiter, damit anderen gedient werden kann. So wie wir mit dem Erntedankopfer auch andere Gemeinden unterstützen, die vielleicht nicht so gut finanziell aufgestellt sind, wie wir es sind. Und oftmals wird dann im Weitergeben mein eigenes Erleben noch größer. Eben wie es hier im Text heißt, der Levit, der ja keinen eigenen Besitz hat. Die Leviten sind ja der einzige Stamm Israels gewesen, die keine Ländereien gehabt haben, nur einzelne Städte, wo sie gelebt haben. Die konnten nicht sich um Ackerbau und so weiter kümmern, die haben ja am Tempel gedient. Also werden sie mitversorgt. Und genauso auch die in den Blick nehmen, die nicht Teil der israelitischen Gemeinschaft sind, auch denen zu sagen, auch die werden mitversorgt, die mithelfen, die dann mitarbeiten. Und dann zu sehen, und es reicht am Ende trotzdem noch. Wir geben weiter und ich erlebe auch dann noch, dass Gott versorgt. Vielleicht merkt ihr das auch, wo Gott versorgt, wenn ihr weitergebt. Wenn man sagt, ich bin bereit, auch Geld weiterzugeben, dieses Prinzip vielleicht vom Zehnten zu sagen, ich gebe den zehnten Teil meines Geldes und trotzdem reicht es am Ende, dass ich noch genügend habe. Und so kann aus der Ernte der Dank erwachsen. Dank gegenüber Gott. Er hat mir alles gegeben. Danken verändert den Blick auf diese Welt, auf mein Leben. Was hat mir Gott alles geschenkt? Wie überreich beschenkt bin ich? Und wenn dann Danken zur Lebenseinstellung wird, dann bin ich auch bereit, weiterzugeben. Ich bin beschenkt worden, dann gebe ich doch gerne auch noch etwas weiter und teile mit den anderen. Vielleicht auch einen vollen Suppentopf, den wir miteinander teilen können. Denn dann haben wir alle was davon. Wir sind reich beschenkt. Gott sei Dank. Lasst uns beten. Vater im Himmel, und wir können nur dankbar heute vor dich kommen, wenn wir darüber nachdenken, wie viele Dinge du uns in unserem Leben schenkst, was du uns alles gegeben hast, wie du uns versorgst, dass wir jeden Tag aus dem Überfluss leben können. Dass wir volle Kühlschränke, volle Vorratskammern haben, dass wir überhaupt Vorratskammern haben, weil wir so viel lagern müssen. Was für ein großes Geschenk ist das, was wir haben. Und wenn wir noch darüber hinausdenken, nicht nur an die Essensversorgung, ja, es gibt so vieles, wofür wir Danke sagen können. Für den Ort, wo wir leben, für die Menschen, mit denen wir unterwegs sind, für die Gemeinde, wo wir dich erleben können. Hab Dank für all das Gute, was du gibst. Und Herr, wir bitten dich, dass du uns in Dank auch immer wieder den Blick auf dich hebst und dass wir auch in den Momenten, wo es uns wirklich schwerfällt, Situationen, wo wir auch dich nicht verstehen, trotzdem es schaffen, den Blick auf dich zu heben und zu sagen, ja, du bist der, der da ist, auch in den herausfordernden Momenten und du lässt uns nicht alleine. Und auch wenn wir dich nicht verstehen, ist das kein Zeichen davon, dass du nicht da bist. Danke für dein Durchtragen, für deine Versorgung und ja, die Möglichkeit auch zu teilen, darüber auch Gemeinschaft zu erleben. Danke. Amen.